Ich atme auf in deiner Gegenwart. Du kommst in.
Der sechste Teil von Aufatmen in Gottes Gegenwart hat die Überschrift, wie ein reines Herz uns aufrichtet und Vertrauen hilft. Ich bin ja der festen Überzeugung, dass jeder Mensch in sich eine Sehnsucht hat nach der Liebe des himmlischen Vaters. Und es ist so, weil Gott uns so geschaffen hat. Unser Schöpfer hat uns gemacht mit einer Sehnsucht danach, von ihm geliebt zu werden. Und deshalb ist es für unsere Identität auch so entscheidend, dass wir mit dieser Liebe des Vaters in Berührung kommen. Das Problem ist aber, unsere Gefühle sind leider oft ganz anders. Oft spüren wir das nicht, dass Gott uns liebt. Oft fühlt sich Gott seltsam weit entfernt an. Dass Gott uns liebt, das glauben wir vielleicht mit dem Verstand, aber in unserem Herzen kommt nichts davon an. Und deswegen füllt sich dann auch unser Schirmständer nicht. Ja, es ist, wenn da es zwar eine gefüllte Gießkanne gäbe, aber in unserem Schirmständer kommt nichts davon an. Warum ist es so? Warum fällt uns das oft so schwer, die Liebe Gottes auch spürbar in unserem Herzen zu erfahren? Das ist eine ganz wichtige, geradezu entscheidende Frage, weil wir haben das ja schon im ersten Teil besprochen, Gott wird nur dann auf Dauer unsere Nummer eins sein, wenn Glaube etwas ist, was wir mit allen Sinnen genießen können. Glaube muss unser Herz berühren können. Und wenn er das nicht tut, dann müssen wir uns fragen, woran das liegt. Warum kann die Liebe Gottes nicht unser Herz berühren? Auf diese ganz zentrale Frage gibt es natürlich mehrere Antworten. Das ist bei jedem Menschen auch etwas anders. Da gibt es bei jedem Menschen andere Ursachen dafür, warum sie Gottes Liebe nicht spüren können. Aber ich glaube, dass dieses Thema, um das es hier jetzt geht, dass es bei ganz vielen Menschen eine ganz große Rolle spielt. Bei dieser Frage, warum sie Gottes Liebe nicht spüren können. Und mein Wunsch ist es, dass wir gemeinsam nochmal einen viel tieferen Zugang zur erlebbaren Liebe Gottes finden. Ich bin gespannt, ob das heute mit diesem Vortrag gelingt. Das Thema heißt also, wie ein reines Herz uns aufrichtet und Vertrauen hilft. Und einsteigen will ich mit einem kleinen Experiment. Stell dir doch mal vor, die Tür würde jetzt aufgehen und Jesus würde reinkommen. Stell dir vor, er käme jetzt direkt auf dich zu, schaut dich an, schaut dir in die Augen. Welches Gefühl löst es in dir aus? Was fühlst du bei dieser Vorstellung, dass Jesus dir jetzt plötzlich gegenübersteht? Löst es eine Freude in dir aus, eine frohe Erwartung? Oder eher so eine Beklemmung? Was erwartest du, was jetzt passieren wird? Du weißt ja, Jesus kennt dich. Er kennt dich durch und durch, dein ganzes Leben. Er weiß, was du getan hast, was dich umtreibt. Er weiß einfach alles über dich. Und jetzt steht er da vor dir, schaut dich an. Was erwartest du, was jetzt passieren wird? Welche Gedanken schießen dir durch den Kopf? Denkst du vielleicht, oh Mann, jetzt kommt alles raus? Oder denkst du, bestimmt kriege ich jetzt erstmal einen Rüffel für das, was ich gestern wieder gemacht habe? Oder erwartest du, dass Jesus dich umarmt, dich segnet, dich tröstet, dir Gutes tun wird? Wenn ja, dann herzlichen Glückwunsch, dann hast du eine schöne, reine, freie Beziehung zu Gott. Dann gehörst du zu den Menschen, denen es leicht fällt, Gottes Liebe im Herzen wirklich zu spüren und zu erleben. Aber wenn der Gedanke an eine solche Begegnung mit Jesus in dir eher Beklemmung auslöst, dann ist es für dich ganz besonders wichtig, dich mit diesem Thema zu beschäftigen und dich zu fragen, was die Bibel uns lehrt über ein reines Herz und ein reines Gewissen. Denn ohne ein reines Gewissen funktionieren Beziehungen nicht. Wenn du jemand gegenüber ein schlechtes Gewissen hast oder dich dieser Person gegenüber schuldig fühlst, dann wirst du keine gute, enge Beziehung zu dieser Person haben können. Ein schlechtes Gewissen schafft Distanz. Das kannst du bei Kindern besonders gut beobachten. Wenn sie ihren Eltern gegenüber ein schlechtes Gewissen haben, weil sie zum Beispiel aus Versehen irgendwas kaputt gemacht haben oder weil sie sonst irgendwas ausgefressen haben, dann können die ihren Eltern nicht mehr in die Augen schauen. Ja, dann zieht sich das Kind eher zurück, verschämt, die Beziehung wird komisch und das geht so lang, bis rauskommt, was passiert ist. Und in unserer Beziehung zu Gott ist es ganz genauso. Wenn wir uns schuldig fühlen gegenüber Gott, dann werden wir keine innige Beziehung mit ihm haben können. Dann ist unser Blick auf Gott nicht frei und unser Herz nicht offen für ihn. Und deshalb ist es für unsere Beziehung mit Gott so absolut entscheidend, dass wir Gott gegenüber ein reines Gewissen haben. Für Paulus war das sogar ein absolut zentrales Ziel für seine Arbeit, die er unter den Christen, unter den Gemeinden gemacht hat. In 1. Timotheus 1, Vers 5 hat er geschrieben, das Ziel meiner Unterweisung ist es, dass alle Christen von der Liebe erfüllt sind, die aus einem reinen Herzen kommt, aus einem guten Gewissen und aufrichtigem Glauben. Ein reines Herz, ein gutes Gewissen. Das war für Paulus also ein absolut zentrales Ziel seiner Arbeit unter den Christen. Also ein absolut zentrales Thema der Bibel auch. Im Alten Testament können wir das auch schon nachlesen. Im Psalm 24, Vers 3 und 4 lesen wir, wer darf den Berg des Herrn besteigen und wer an seinem heiligen Ort stehen? Nur die Menschen, deren Hände und Herzen rein sind, die keine Götzen anbeten, keinen falschen Eid schwören. Der Berg des Herrn, das war damals der Tempelberg, der Ort, an dem man damals Gott begegnen konnte. Und dieser Vers hier unterstreicht, was wir vorher schon besprochen haben. Ob wir Gottes Gegenwart erleben können oder nicht, das hängt davon ab, ob wir ein reines Herz und ein reines Gewissen haben. Mit einem reinen Gewissen können wir Gott in die Augen schauen und Gemeinschaft mit ihm erleben. Aber wenn wir kein reines Gewissen haben, wird auch unsere Gottesbeziehung förmlich und oberflächlich. Es gibt noch eine Bibelstelle, in der besonders deutlich wird, wie wichtig ein reines Gewissen ist. Steht im Psalm 18 in den Versen 21 bis 25. Und da schreibt David Folgendes. Der Herr wird mich belohnen, weil ich aufrichtig bin und mir den Lohn dafür geben, dass ich unschuldig bin. Denn ich bin die Wege des Herrn gegangen und habe mich nicht vor meinem Gott abgewandt, um dem Bösen nachzulaufen. Alle seine Rechte habe ich ständig vor Augen. Nie bin ich von seinen Geboten abgewichen. Ich bin ohne Schuld vor Gott, denn ich habe mich von der Sünde ferngehalten. Der Herr hat mich belohnt, weil ich Recht tue und weil ich mich vorbildlich verhielt. Puh, als ich das gelesen habe, war ich erstmal ein bisschen schockiert. Meine Güte, David, ist es nicht total arrogant und überheblich, was du da schreibst? Ja, David sagte hier, ich habe alles richtig gemacht und deshalb ist Gott begeistert von mir. Hey, darf man sowas überhaupt sagen? Also ist es nicht total überheblich und arrogant? Also sicher ist, dieser David war jedenfalls ganz schön überzeugt von sich. Er war sich vollkommen sicher, dass sein Leben vor Gott in Ordnung ist und dass er von Gott geschätzt wird. Und ganz egal, was man davon hält, wie David hier über sich selber gedacht hat, diese Überzeugung war ganz eindeutig sein Erfolgsgeheimnis. Ja, weil das machte ihn völlig sicher, dass Gott mit ihm und für ihn ist. Ja, als er den Riesen Goliath gegenübertrat, hat er deswegen keine Angst gehabt. Stattdessen wegen hat er Goliath entgegengerufen, hey Goliath, du kommst zu mir mit Speer und Schwert, aber ich habe was Besseres. Mit mir ist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gegen den kannst du, kleiner Riese, überhaupt nichts ausrichten. Dieses reine Gewissen, diese Sicherheit, dass Gott ihn unterstützen wird, hat David kühn und mutig und erfolgreich gemacht. Wie sieht es bei uns aus? Wie sicher sind wir uns, dass Gott mit uns ist, uns unterstützt und segnet? Oder haben wir doch eher Angst vor seiner Kritik, vor seiner Strafe? Haben wir eher das Gefühl, dass Gott uns nicht wirklich segnen kann, weil wir ja so viele Fehler machen? Ein reines Gewissen ist wirklich der absolut zentrale Schlüssel für eine ungetrübte Gottesbeziehung und damit letztlich auch für den Glauben, der uns mutig und erfolgreich machen kann. Mit einem reinen Gewissen können wir Gott aufrecht begegnen, mit der Zuversicht, dass er uns liebt, dass er uns segnet, dass er für uns ist, uns unterstützen und Gutes tun wird, so wie es bei David war. Und wenn wir dieses reine Herz und dieses reine Gewissen nicht haben, dann werden wir gebeugt zu Gott gehen, ängstlich, verzagt, ohne Glauben, dass unser Gebet etwas bewirkt. Und deswegen ist die Frage, über die ich jetzt als Nächstes sprechen will, so absolut entscheidend wichtig für unser ganzes Glaubensleben. Und diese Frage lautet, was trübt unser Gewissen und was raubt uns die Zuversicht, dass Gott mit uns ist? Was trübt unser Gewissen und was raubt uns die Zuversicht, dass Gott mit uns ist? Und ich möchte dir gern zeigen, dass es da zwei zentrale Dinge gibt, die dein Gewissen trüben können. Das eine ist naheliegend und das andere wird dich aber vielleicht überraschen. Aber du wirst sehen, dass beide Themen absolut gleich wichtig sind. Also fangen wir mal mit dem ersten an. Die erste Sache, die dein Gewissen trüben kann, ist ganz einfach Schuld, die uns bewusst wird. Schuld, die uns bewusst wird, trübt unser Gewissen. Das ist eigentlich eine Binsenweisheit, aber in der Praxis kann sich das sehr dramatisch auswirken. Bei David können wir das nachlesen. David war ja überhaupt kein Heiliger. Ja? Er hatte so viele Schwächen, die wir in der Bibel sehr, sehr ehrlich nachlesen können. Eine davon war seine Liebe zu den Frauen. Ja? Die Bibel berichtet uns zum Beispiel, wie David in einer lauen Sommernacht auf dem Dach seines Hauses umherging und er ließ so seinen Blick über die Häuser von Jerusalem schweifen und da fiel ihm eine wunderschöne Frau auf. Die hat sich gerade so gewaschen und er war total angetörnt. Er ließ die Frau sofort herholen und zack, ging auch gleich mit ihr ins Bett. Der Ehemann, der war gerade draußen im Krieg mit der Armee. Zuerst hat er ihn belogen, aber später ließ sich die Lüge nicht mehr verbergen, weil die Frau ist schwanger geworden. Und dann hat er einfach sich überlegt, ich lasse jetzt ihren Mann ganz vorne in die Schlachtreihe stellen und dann kommt er um im Krieg und genau ist so ist dann auch gekommen. Hey, David hat mit dieser einzigen Geschichte gegen so viele Gebote verstoßen. Du sollst nicht töten, sollst nicht Ehe brechen, sollst kein Falschzeugnis reden, sollst nicht neidisch sein auf die Frau deines Nächsten. Zahllose Gebote hat David hier auf einen Schlag gebrochen. Aber das Komische war, das alles schien ihn gar nicht weiter zu belasten, solange bis der Prophet Nathan zu ihm kam und ihm sein ungeheuerliches Verhalten gespiegelt hat, ihn da damit konfrontiert hat. Erst da ist David klar geworden, was er für eine fürchterliche Tat er da begangen hatte. Und als David das verstanden hat, war das eine absolute Katastrophe für ihn. Er, sein reines Gewissen Gott gegenüber war dahin, war kaputt. Und damit auch seine Zuversicht, dass Gott mit ihm ist, ihn unterstützt, ihn segnet, ihn erfolgreich macht. Und David wusste, jetzt steht alles auf dem Spiel für mich. Und deswegen hatte David in diesem Moment ein ganz zentrales Verlangen. Psalm 51, Vers 12 ruft er das aus. Er ruft, erschaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Erschaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Hier zeigt sich das nochmal ganz deutlich. Für David war ein reines Herz sein ganz zentrales Erfolgsgeheimnis. Das war absolut entscheidend für ihn. Dieses reine Herz musste er unbedingt wieder haben. Und glücklicherweise wusste er auch, wie er das wieder bekommen kann. Im Psalm 32, Vers 5 hat er selber darüber geschrieben. Da lesen wir Folgendes. Doch endlich gestand ich dir meine Sünde, gab es auf, sie zu verbergen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Auflehnung bekennen. Und du hast mir vergeben und meine Schuld weggenommen. David wusste also, wir können unser Gewissen reinigen, indem wir unsere Schuld bekennen, anstatt sie zu leugnen oder sie zu verdrängen. Dieses Prinzip können wir auch im Neuen Testament nachlesen. In Jakobus 5, Vers 16 lesen wir, bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. In 1. Johannes 1, Vers 9 steht es auch nochmal ganz deutlich. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Diese Stellen machen ganz deutlich, das Bekennen unserer Schuld führt dazu, dass sie nicht länger unser Gewissen und unsere Gottesbeziehung belasten kann. So eine Beichte ist also nicht nur für katholische Christen etwas enorm Heilsames und Segensreiches, sondern für alle Christen. Wir brauchen dazu allerdings nicht unbedingt einen Beichtstuhl, wir brauchen auch nicht unbedingt einen Priester. In den kleinen Dingen genügt es schon, unsere Schuld ganz einfach Gott ganz direkt im persönlichen Gebet zu sagen, zu beichten, ihn um Vergebung zu bitten, ihm einfach zu sagen, hey Gott, ich habe Mist gebaut. Total blöd, was ich gemacht habe. Es tut mir leid. Bitte, Gott, vergib mir. Das ist ein gutes Gebet, das uns hilft, wieder ein reines Gewissen zu bekommen. Allerdings habe ich erlebt, dass es schwerwiegendere Sachen gibt, bei denen reicht so ein Gebet nicht, damit mein Gewissen wieder in Ordnung kommt. Da braucht's schon wirklich ein Gespräch mit einer vertrauten Person, einem guten Freund oder einem Seelsorger, mit dem man ganz offen über das eigene Versagen sprechen kann. Ich weiß, das ist peinlich, mit jemand anderem über seine Fehler und über sein Versagen zu sprechen. Das fällt niemandem leicht, mir auch nicht. Aber ich habe das erlebt, dass es so gut tut. Ich habe erlebt, dass alles Dunkle in unserem Leben, das in einem Gespräch ans Licht kommt, verliert seine negative Kraft über mich. Kann mich nicht länger bedrücken, kann nicht länger mein Gewissen belassen, kann mir nicht länger das Vertrauen auf Gott rauben. Hey, wohl dir, wenn du Freunde hast, mit denen du auch über dein Versagen, über deine Fehler, über deine Schwächen, über deine Sünden offen reden kannst. Also, Schuld, die uns bewusst wird, ist die eine Sache, die unser Gewissen trüben und die Zuversicht auf Gottes Gunst rauben kann. Wir werden dieses Problem los, indem wir unsere Schuld bekennen und ans Licht bringen. Aber es gibt noch was Zweites, was unser Gewissen trüben kann. Und das Zweite sind Schuldgefühle, Minderwertigkeit und Selbstablehnung. Schuldgefühle, Minderwertigkeit und Selbstablehnung. Nicht nur echte Schuld kann unser Gewissen trüben. Es genügt ja auch völlig, sich schuldig zu fühlen. Selbst dann, wenn man in Wahrheit gar nicht schuldig ist. Ja, die Bibel sagt uns, dass es da jemanden gibt, der alles daran setzt, uns von Gott fernzuhalten, indem er unser Gewissen belastet und trübt. Die Bibel hat verschiedene Bezeichnungen für ihn, wie zum Beispiel Teufel oder Satan. Und wenn wir der Bibel glauben, ist der Teufel nicht nur so eine mythische Figur oder ein Symbol fürs Böse in der Welt. Die Bibel spricht von ihm als einem ganz realen Wesen, einem gefallenen Engel, der gegen Gott rebelliert und der von Anfang an versucht hat, die Menschen zu verführen und von Gott wegzubringen. Und dieses Wesen weiß, wie es uns am besten von Gott wegbringen kann, nämlich indem es uns ein schlechtes Gewissen einredet. Die Bibel hat deswegen noch einen Namen für diesen Teufel. In Offenbarung 12, Vers 10 nennt die Bibel ihn den Ankläger der Brüder, der sie Tag und Nacht vor Gott verklagt. Ja, das ist offensichtlich sein Hauptjob, uns anzuklagen, uns ein schlechtes Gewissen zu machen. Und er tut das, weil er weiß, dass er uns damit von Gott und von seinem Segen und von der heilenden Erfahrung seiner Liebe abschneiden kann. Er tut das, weil er weiß, dass er uns damit unser kindliches Vertrauen und unsere Zuversicht auf Gottes Segen rauben kann. Und deswegen ist es höchste Zeit, seine Lügen zu durchschauen. Und die wichtigste Lüge, die wir durchschauen müssen, ist diese. Ein reines Gewissen könnten wir nur dann haben, wenn wir perfekt sind. Das ist eine Lüge zu glauben, wir könnten nur dann ein reines Gewissen haben, wenn wir perfekt sind. Dass das falsch ist, können wir ja so wunderbar bei David sehen. Ja, die Bibel schildert uns in ungeschminkter Offenheit seine Betrügereien, seine Rachlust, seine Schwäche für schöne Frauen. Aber oft waren ihm seine Fehler einfach nicht bewusst. Ja, also selbst als er den Ehemann seiner Liebschaft umbringen ließ, musste Gott erst einen Propheten schicken, um ihm sein krasses Fehlverhalten klarzumachen. Feinfühligkeit war also nicht gerade die Stärke von David. Aber wie dachte Gott über ihn? Hat Gott gedacht, oh Mann, dieser David, so viele Fehler und Schwächen? In 1. Samuel 13, Vers 14 sagt uns die Bibel, dass David ein Mann nach Gottes Herzen war. Gott liebte David, trotz seiner Fehler, trotz seiner Schwächen. Gott sucht ganz offensichtlich nicht nach Perfektion. Gott sucht nach Menschen, die ihm vertrauen und ihm voller Zuversicht begegnen, auch wenn sie wissen, dass sie nicht perfekt sind. So, wenn schon David diese Gewissheit hatte, dass Gott ihn in Ordnung findet, dass Gott ihn gut findet, wie viel mehr dürfen wir dann diese Gewissheit haben, dadurch Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Er ist für jegliche Schuld gestorben, die wir auf uns geladen haben und die wir bewusst oder unbewusst noch auf uns laden werden. Alle unsere Schuld ist bereits bezahlt. Das ist eine Tatsache, an der wir auf gar keinen Fall länger zweifeln sollten. Herr, ja, mach dir bitte Folgendes bewusst. Jesus ist am Kreuz gestorben, weil er wollte, dass du frei bist. Frei, nicht länger unter der Last deiner Schuld dich beugen zu müssen. Er wollte, dass du frei bist, um aufrecht und mit erhobenem Haupt leben und Gott begegnen zu können. Er wollte, dass du frei bist, um mit großer Erwartung beten und mutig handeln zu können, in der Gewissheit, dass dein Gott für dich ist, dass er dich liebt, dich segnet und dir Gutes tut. Deswegen sag dich los von diesem undefinierbaren Schuldgefühl, das dich niederdrückt und dir einreden möchte, Gott würde dich nicht lieben, Gott könne dich nicht segnen wegen deiner Fehler und deiner Schwächen. Weil Jesus für deine Schuld bezahlt hat, darfst du aufrecht und mit erhobenem Haupt leben und Gott begegnen. Und du darfst dir der Liebe und der Gunst Gottes absolut sicher sein. Und du darfst mit Erwartung beten, dass dein Gott dich hört und reagiert, wenn du ihn bittest. Und du darfst mutig handeln in der Gewissheit, dass dein Gott mit dir ist und dich segnet. Das hört sich jetzt vielleicht gut an, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, manchmal ist es leichter gesagt als getan. Meine Erfahrung ist, es ist gar nicht so einfach, tief sitzende Gefühle von Scham, von Minderwertigkeit, von Unsicherheit zu überwinden. Ja, es passiert so leicht, dass wir die schlechten Erfahrungen, die wir mit Menschen gemacht haben, auf Gott übertragen und dass wir dann glauben, Gott würde uns genauso kleinlich kritisieren, ablehnen, uns kritisch und ablehnend begegnen, wie das die Menschen vielleicht mit uns gemacht haben. Das Gute ist, Jesus wusste das. Jesus wusste, wie schwer es uns fällt, unser schlechtes Gewissen, unsere Scham und Versagergefühl gegenüber diesem großen, perfekten, allwissenden und heiligen Gott zu überwinden. Und das absolut Geniale ist, dass Gott es so wichtig ist, dass wir diese Versagergefühle überwinden können und dass wir uns der Gunst und des Segens Gottes völlig gewiss werden. Gott war das so wichtig, dass er uns ganz konkrete, praktische Hilfen für unseren Glaubensalltag mitgegeben hat, damit wir das auch wirklich schaffen. Und diese praktischen Hilfen will ich dir jetzt zum Schluss gerne noch vorstellen. 4 Hilfen, die uns helfen, ein reines Gewissen zu bewahren, uns der Gunst Gottes für unser Leben ganz gewiss zu werden. Ist so wichtig, dass wir sie kennen und dass wir sie auch nutzen und anwenden in unserem Leben. Die erste dieser 4 Hilfen haben wir vorher schon angesprochen. Und das ist das Bekennen von Schuld und sich Vergebung zusprechen lassen. Schuld bekennen und sich Vergebung zusprechen lassen. Ja, das tut einfach so gut, wenn dir jemand zuspricht, deine Schuld ist dir vergeben. Jesus hat dazu eine ganz bemerkenswerte Verheißung gemacht, uns eine ganz bemerkenswerte Vollmacht gegeben in Bezug auf Sündenvergebung. In Johannes 20, 23 lesen wir, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wow, ist diese Verheißung nicht erstaunlich? Jesus sagt also, wir können das einander zusprechen. Und wenn wir das tun, dann gilt das auch. Also lass dir die Chance nicht entgehen. Wenn eine konkrete Schuld dein Gewissen trübt, dann geh zu deinem Freund, geh zu einem Seelsorger, dem du vertraust, und sprich drüber. Bring es ans Licht und lass es dir zusprechen. Deine Schuld ist dir vergeben. Sie ist im äußersten Meer versenkt. Nichts und niemand kann sie mehr raufholen. Und wenn der Teufel sie dir wieder vorhalten will, dann lachst du ihn aus, weil er kein Recht mehr hat, dein Gewissen mit seinen Anklagen zu trüben und zu belasten. Tut so gut, das zu tun. Es gibt noch eine weitere ganz konkrete Hilfe, die Jesus uns mitgegeben hat, um ein reines Gewissen zu haben, und das ist die Taufe. In 1. Petrus 3, Vers 21 lesen wir, die Taufe ist keine körperliche Reinigung, sondern die Bitte an Gott um ein reines Gewissen. Bitte an Gott um ein reines Gewissen. Und deshalb ist es so wichtig für jeden Christen, von sich selber in voller Überzeugung sagen zu können, ich bin getauft. Ich gehöre Gott. Der Teufel hat kein Anrecht mehr auf mich. Ich hoffe, du kannst es aus voller Überzeugung sagen, ich bin getauft. Und wenn du schon getauft bist, dann vergegenwärtige dir diese Taufe nochmal. Und wenn du noch nicht getauft bist, dann pack's an, geh zu einem Seelsorger, sage ihm, hey, ich will getauft werden. Ich möchte ganz zu Gott gehören. Ich sag dir, es ist so eine geniale Sache, sich taufen zu lassen. Und noch eine ganz konkrete, ganz praktische, handfeste Hilfe hat Jesus uns mitgegeben, und das ist das Abendmahl. Ja, Jesus wusste einfach, dass wir Menschen Leute sind, die die Wahrheit nicht nur dadurch begreifen, dass wir sie hören und erzählt bekommen. Wir müssen das praktisch erleben, körperlich, spürbar erleben, dass das so ist. Ja, und deswegen ist die Taufe so wichtig. Dieses Untergetauchtwerden im Wasser ist was Spürbares, was Erlebbares. Aber deswegen ist auch das Abendmahl so wichtig. Auch da können wir körperlich spüren, dass Jesus sein Blut vergossen hat zur Vergebung unserer Sünden. Dass er seinen Leib gegeben hat, damit wir in Gottes Augen vollkommen rein, heilig und gerecht sind. In diesem Wein oder Saft und in diesem Brot, das wir bekommen, das wir trinken, das wir essen, wird es erlebbar, wird es spürbar. Und es tut so gut, ist so wichtig für uns. Die ersten Christen haben dieses Abendmahl jeden Tag gefeiert. Lasst uns auch immer wieder tun, weil uns es hilft, mit einem reinen Gewissen vor Gott stehen zu können. Und bei der letzten Hilfe, die Jesus uns mitgegeben hat, da handelt es sich um ein Gebot. Jesus hat uns geboten, dass wir Gott lieben sollen. Er hat uns geboten, dass wir unseren Nächsten lieben sollen. Aber er hat gesagt, noch ein Gebot gebe ich euch, das ist genauso wichtig. Wir sollen uns selber lieben. Wir sollen unseren Nächsten lieben und genauso uns selber lieben. Warum ist es Jesus so zentral wichtig, dass wir uns selber lieben sollen? Jesus wusste, wir können Gott und unsere Mitmenschen nur dann lieben, wenn wir uns selber geliebt fühlen. Und Gottes heilende Liebe kann unser Herz nicht erreichen, solange wir Gottes liebevollen Gedanken über uns innerlich widersprechen. Solange wir Gottes Gedanken über uns ablehnen, weil wir uns für minderwertig halten. Selbstablehnung und Minderwertigkeitsgedanken, die wirken wie eine Verstopfung im Zufluss der Liebe Gottes in unseren Herzenstank. Die verhindern die Heilung unserer Identität, die Stabilisierung unseres Lebens. Und um innerlich heil werden und Gott und andere Menschen lieben zu können, ist es deshalb so entscheidend wichtig, dass wir uns für ein uneingeschränktes Ja zu uns selber entscheiden. Ja, anstatt uns selber dauernd einzureden, dass wir nichts sind, dass wir nichts können, dass wir an allem selber schuld sind, sollten wir lieber dem zustimmen, was Gott über uns sagt und was Gott über uns denkt. Und Gott hat gesagt, dass wir wertvoll sind. Und weil Gott sagt, dass wir wertvoll sind, dürfen wir ihm zustimmen und innerlich zu uns sagen, ja, ich bin wertvoll, so wie ich bin. Und weil Gott sagt, dass wir schön und wunderbar gemacht sind, dürfen wir so wie David sprechen, ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Weil wir in Gottes Augen liebenswert sind, dürfen wir zu uns selber sagen, ja, ich bin geliebt und ich bin liebenswert. Ich möchte dich einladen, das jetzt mal ganz konkret mit mir zu tun. Ich lade dich ein, mit mir diese drei Sätze noch einmal gemeinsam laut auszusprechen. Sprich es wirklich laut aus. Sprich es mit Überzeugung. Ja, ich bin wertvoll, so wie ich bin. Lass uns gemeinsam sagen. Ja, ich bin wertvoll, so wie ich bin. Und ich danke dir, dass du mich herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Lass uns auch das zusammen sagen. Ich danke dir, dass du mich herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Und ja, ich bin geliebt und liebenswert. Lass uns auch das zusammen sagen. Ja, ich bin geliebt und liebenswert. Hey, kommt dir das leicht über die Lippen? Oder zögerst du noch innerlich? Dann möchte ich dir den Tipp geben, das einfach immer mal wieder zu tun. Immer mal wieder diese Wahrheiten über dir selber auszusprechen. Hey, das ist kein magisches, positives Denken. Das bedeutet einfach nur, Gott in seinem Urteil über dich nicht länger zu widersprechen, sondern ihm zuzustimmen und dadurch dem Teufel, dem alten Ankläger und allen Menschen, die negative und verurteilende Dinge über dir ausgesprochen haben, all denen eine lange Nase zu drehen und die Lügen, die sie in dein Leben reingesprochen haben, zu brechen. Es ist so wichtig, dass es geschieht, denn Worte haben Macht. Worte haben Macht über dich. Und Gottes Worte sind die Wahrheit und die Wahrheit macht uns frei, sagt die Bibel. Deshalb, wenn wir Gottes Worte über uns selber aussprechen, brechen wir mit der verurteilenden Lüge, die uns bindet und niedermacht. Und wir lösen die Verstopfung in Gottes Liebesquelle, damit er mit seiner Liebe unser Herz erreichen kann, damit er unseren Schirmständer füllen und unsere Identität heilen kann. Hey, Gott will dich befreien von deiner Scham, von deiner Minderwertigkeit, von deiner Selbstablehnung. Er will dich aufrichten, dir einen heilen Selbstwert und eine stabile Identität schenken. Er will dir Würde verleihen, die Würde eines Königskinds. Das ist es, was er in dir sieht. Nicht den kleinen Versager, nicht den ständigen Sünder. Wenn er dich sieht, sieht er das geliebte Königskind. Nicht perfekt, nicht frei von Fehlern, aber absolut geliebt und absolut befreit von Schuld durch das Blut, das Jesus für dich vergossen hat. Wenn er dich sieht, sieht er ein Kind des Königs voller Würde. So wie es jedes Königskind nun einmal hat. Lass dir von Gott offenbaren, wie er dich sieht. Ich will dafür jetzt gern noch beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Dass du uns siehst, so wie wir sind. Mit all unseren Fehlern, mit unseren Schwächen, unseren Macken, mit unseren Verbiegungen. Hey, du weißt besser als wir selbst, wo wir überall Mist gebaut haben. Danke, dass du für diesen Mist gestorben bist am Kreuz. Danke, dass du unsere Schuld getragen hast, sodass wir sie jetzt nicht mehr selber tragen müssen. Danke, dass du uns reinigst von unserer Schuld und von unserem schlechten Gewissen. Danke, dass du uns aufrichtest und uns Würde verleihst, die Würde von geliebten Kindern des Königs. Danke, dass du uns mit Zuversicht beschenkst, mit dieser Gewissheit, dass du für uns bist, dass du mit uns bist, dass du das Werk unserer Hände segnest und dass du unser Leben fruchtbar machst. So, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du gerade jetzt unser Herz berührst, dass du gerade jetzt uns zeigst, wo wir noch was bekennen müssen, um frei zu werden, dass du uns hilfst, diese Anklagen des Verklägers endlich zu überwinden, endgültig abzulegen. Danke, dass du das tust. Danke, dass du uns beschenkst mit einem reinen Herzen, mit einem guten Gewissen, weil wir gewaschen sind in dem Blut des Lammes, das für uns vergossen ist, weil du uns beschenkst mit diesem reinen, weißen Gewand, ohne jede Flecken, ohne jede Makel. Das ist dein Werk, das du für uns tust. Danke, dass du uns jetzt ganz nahe bist. Amen.
Ich spür, wie dein Wort mich tief berührt. Ich spür, wie dein Geist mich zu dir führt. Herr, du lädst mich ein, öffnest mir die Tür. Alles, was ich brauch, was mein Herz begehrt, finde ich bei dir. Ich atme auf in deiner Gegenwart. Du kommst in meine Nacht, schenkst einen neuen Tag. Du erfüllst mein Herz und machst mich wieder stark. Ich atme auf in deiner Gegenwart.